Wunderschönen guten Morgen auch von mir, von Freiburg und natürlich auch von meiner Frau, die es bevorzugt hat, heute zu Hause zu bleiben, weil ich bin schon um 4 Uhr los, Viertel nach 5 losgefahren, weil meine jüngste Tochter wohnt jetzt in Kanada, habe ich sie zum Flughafen gebracht und mein Sohn zum Hauptbahnhof und ich bin zu euch gekommen. Also, manch einer haben gesagt, ja, da hast du einen schönen Gottesdienstbeginn. Ich habe gesagt, er weiß alles. Also er wusste auch schon, als ich das Thema gesagt habe, was es an diesem Tag sein wird. Und deshalb schauen wir uns das auch mal an. Und den Bernd haben wir ja schon unser 30-jähriges Jubiläum selber rübergebracht. Die Zeit dieses Jahr war so eng für mich, dass es wirklich nicht möglich gewesen ist, hier zu sein. Aber ich habe es verfolgt und ich habe gesehen, es war ja, ihr habt tolle Sachen gemacht. Super. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, in der Regel ist es so, dass jeder Mensch eine Lieblingsspeise hat, oder? Irgendwas isst du gerne. Und bei mir ist es so, wir gehen auch manchmal in etwas, feudale Restaurant, oder werde ich auch manchmal vielleicht eingeladen. Und wenn man dann die Speisekarte aufschlägt, dann denkst du, du sitzt irgendwie im lateinischen Unterricht. Alles ist im ausländischen Namen geschrieben und was weiß ich. Natürlich sind es Namen, die die Speise beschreiben. Aber am Ende verstehe ich sehr wenig und sehr, sehr oft komme ich auf eine Speise immer wieder zurück, die typisch deutsch ist. Schnitzel, Pommes frites und Salat. Da kommst du immer an. Und das haben auch die meisten Leute. Ich verstehe nicht, was da steht, aber bring mir diese Speise. Und ich habe festgestellt, dass Jesus auch eine Lieblingsspeise hatte. Ich weiß nicht, ob die von euch jemand so kennt, aber er hatte sie. Und das ist interessant, wir sagen ja, wir sind Nachfolger Jesu. Dann müssen wir uns auch interessieren, was seine Lieblingsspeise ist, oder? Und dann müssten wir sagen, wenn ihm das schmeckt, dann esse ich sie auch. Eines Tages war Jesus unterwegs und jeder, der schon mal in Israel war, der weiß, dass es dort sehr heiß ist. Und er war unterwegs und kam an einen Brunnen und er traf da eine Frau. Er sprach mit dieser Frau, Johannes 4, ich erzähle es nur ganz kurz. Und seine Jünger sind losgegangen und haben etwas zum Essen gekauft. Und weil sie waren hungrig und sie hatten auch Jesus etwas mitgebracht und sie kamen zu Jesus und haben gesagt, Jesus, hier hast du etwas zu essen. Und in der Zeit hat Jesus eben mit einer Frau gesprochen und hat diese Frau konfrontiert mit ihrer Vergangenheit und hat zu ihr gesagt, ja, 5 Männer hast du gehabt und den ist auch nicht, das ist auch nicht dein Mann. Also hat ihr gerade mal so ein bisschen ihr die Vergangenheit gesagt, aber er sagte auch, ich werde dir helfen, ich werde dich wiederherstellen, bring mir sozusagen deine Vergangenheit. Und die Jünger kamen zu ihnen und haben ihnen etwas zum Essen geben wollen und dann sagt Jesus etwas zu den Jüngern und sagt, ich habe schon was zu essen. Und dann sagen die, aber wie hast du was zum Essen? Du bist doch hier in der Wüste, es ist trockenes Land, du sprichst, wie hast du was zu essen? Und Jesus sagte dann Folgendes, erklärt ihnen Folgendes, lesen wir jetzt mal zusammen, Johannes 4, 34 bis 39. Und ich glaube, das, was ich jetzt sagen werde, zu schwierig, die Situation auch heute Morgen, denke ich, für euch ja noch viel mehr ist, emotional, so wird es jetzt genau passen, was hier steht und was kommt. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich genau, 2 haben es gewusst. Meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und seine Werke vollbringe. Jesus sagt, ich habe eine Lieblingsspeise. Ich liebe es, den Willen meines Vaters zu tun. Und das ist jetzt die Frage, wie sehr liebst du diese Speise, um den Willen seines Vaters, deines himmlischen Vaters zu tun. Ja, und oft ist es so, wenn man mit Menschen spricht, sagen, ja, ja, cool, das ist im 21. Jahrhundert und ständige Diskussionen, die Bibel haben eh die Menschen geschrieben. Neulich hat einer zu mir gesagt, ja, was redest denn du für ein Mist? Die Bibel haben eh die Menschen geschrieben. Dann habe ich zu ihm gesagt, aber was du mir doch gerade sagst, ist doch auch menschlich, oder? Ja, kann man so sagen. Okay, dann glaube ich den Menschen mehr, die die Bibel geschrieben haben, als dir. Ja, menschlich, ja, also wenn du so, sie versuchen damit einfach nicht den Willen des Vaters zu tun und zu erkennen, oder jeder hat seine Weltanschauung und dann platziert man die hinein, aber Jesus sagt, mein Wille ist es oder meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und seine Werke vollbringen. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir haben früher, ganz, ganz früher, tatsächlich Erntedank gefeiert. Ich weiß nicht, ob ihr das hier macht. Habt ihr auch gemacht, dieser? Dieser nicht. Aber sonst dann bringen die Leute ihr das Trauben oder das, was sie geerntet haben oder irgendwas hier und man baut es auf, ja, und denkt daran. Und ist auch dankbar für diese Erntezeit und für das, was, sage ich mal, für uns draußen in der Natur gewachsen ist. Also hier sagt Jesus, in 4 Monate, bei uns ist es ja schon ein bisschen vorbei, und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut auf die Felder oder schaut euch die Felder an. Und man muss einfach wissen, dass Jesus, wenn er um die Ernte spricht, immer um Menschen geht. Immer. Ja, und Jesus sagt, schau doch einfach mal von dir hinweg. Ja, also wenn ich ständig meine Augen nach unten habe, sehe ich meine Füße und ich sehe nur immer das, was mir vor den Füßen liegt und was mir wichtig ist. Aber er sagt zu ihnen, schaut, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der die Ernte empfängt, Lohn. Der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der das sieht und der erntet, sich gemeinsam freuen. Ja, da gibt's keine Ausspielen. Der einen Aufruf macht, ja, oft sagen die Leute zu mir, ja, du machst einen Aufruf, du bist ja ganz evangelistisch. Und dann kommen die Leute nach vorne und dann entscheiden sich für Jesus. Und dann sage ich, aber ich habe sie gar nicht mit in den Gottesdienst gebracht. Ja. Ich darf vielleicht helfen, die Menschen zu ernten, aber irgendjemand hat sie doch mitgebracht. Und er darf sich genauso freuen wie derjenige, der erntet. So, da gibt es kein Ausspielen und eine Bewertung, sondern alles ist wichtig. Ja, der da erntet und der, der sieht, gemeinsam freuen sie sich. Denn hierin ist der Spruch wahr. Ein anderer ist es, der das sieht, und ein anderer, der erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Ernte eingetreten. Und jetzt, aus jener Stätte aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um das Wortes der Frauen willen, die bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Es ist interessant, Jesus spricht von der Ernte. Er sagt seine Jünger, hebt eure Augen auf, schaut von euch weg. Und wenn wir unsere Augen aufheben, dann sehen wir die Menschen um uns herum. Wir sehen den Reichen, wir sehen den Armen, wir sehen den Gesunden, wir sehen den Kranken, wir sehen die Drogenabhängigen, wir sehen Menschen, die verwirrt sind. Und ich glaube mir eins, ich denke manchmal, die ganze Welt ist verwirrt. Ja, unglaublich, was um eins herum ist. Und auch von der Psyche her, es ist ja nicht nur ein körperliches Leid, sondern so viel seelisches Leid. Ja, Zerbrochenheit und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, heb deine Augen auf. Und wenn du sie aufhebst, dann siehst du all diese Menschen um dich herum. Und dann macht es etwas mit deinem Herzen. Jesus spricht von der Ernte. Und er sagt, schaut euch die Menschen an. Ja, und es ist interessant, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ich bin berufen zum Gebet, ja, ich bin berufen zur Seelsorge. Egal, zu was du berufen bist, am Ende haben wir alle die gleiche Berufung. Wir sind Erntenarbeiter. Niemand kann sich da rausnehmen. Niemand kann sagen, ich spiele nur Schlagzeug. Sobald wir diese Hütte, dieses Kino verlassen, heb deine Augen und dann siehst du die Menschen. Ja, egal ob du Seelsorge machst, heb deine Augen und du siehst die Menschen. Sobald du Pastor bist, heb deine Augen wenn du dieses Gebäude verlässt und du siehst die Menschen um dich herum. Und Jesus sah die Menschen. Und die Frage ist wirklich, die ich heute Morgen an dir, an deines Herz bringe, siehst du die Menschen außenrum? Und ich habe vorhin gedacht, als die Situation von deinem Schwiegervater, oft, ich weiß nicht, wir haben jemanden da aus Freiburg, keine Ahnung, dass sie ab und zu mal da sind, aber oft sage ich, ich weiß nicht, ob wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Ich weiß, keine Ahnung, wir wissen ja noch nicht mal, was in 2 Stunden ist. Keine Ahnung. Und es ist interessant, dass die Bibel uns sogar auffordert, immer wieder, ich sage, bring das jetzt mal da hinein, weil ich habe ja auch mit so einer Situation viel zu tun, sagt, geh in das Haus der Trauernde. Aber nicht, weil er will, dass du depressiv bist, sondern dass du anfängst nachzudenken. Und dass du sagst, oh krass, unser Leben ist ein Hauch und dann ist es vorbei. Ich weiß nicht, wer hier schon 50 ist, haben wir wahrscheinlich mal sehen, so ehrlich, oh ja, einige. Mal ehrlich die Frage, wie schnell ging es vorbei, oder? Du guckst zurück und du sagst, krass. Ja, ich habe mittlerweile, ich bin ja auch schon Opa mittlerweile. Ja, auch wenn man es nicht so sieht. Und ich sage zu den Leuten, ihr dürft ruhig Hans-Peter zu mir sagen. Ja, mittlerweile das zweite Mal, die Jüngste ist auch schon schwanger. Aber der ist gestern 1 Jahr alt geworden und ich habe zu meiner Tochter, das ist doch krass, der ist doch gerade geboren worden. Und jetzt ist er 1 Jahr alt, die Zeit, sie rennt. Und es ist interessant, früher, als ich zumindest jünger war, mir kam es gar nicht vor, als würde die Zeit schnell sein. Aber es ist interessant, dass die jungen Leute heute sagen, sie haben den Eindruck, die Zeit rennt, sie rennt. Wir können natürlich jetzt überlegen, an was liegt es, aber die Zeit rennt. Das ist unglaublich. Und es geht um Menschen. Und die Frage ist, was ist in unserem Herzen? Wie leben wir unser Leben? Und die Frage ist, der Bernd hat es ja vorhin schon mal gesagt, wir sind Gemeinde. Also holen wir gemeinsam die Ernte ein. Holen wir gemeinsam die Menschen in unser Haus hinein. Wir machen jetzt gerade, obwohl ehrlich gesagt, ich gar nicht so das Gefühl habe, ist als Pastor immer so eine Geschichte, wenn jemand zu dir sagt, mach mal ein Gemeindeberatungsprogramm durch, denkst du, ja, was habt ihr ein Problem? Es läuft doch alles gut. Aber wir haben einige junge Leute bei uns in der Leiterschaft und wenn die dir etwas sagen, dann musst du dir ja schon ein bisschen überlegen, machst du es oder willst du für sie gelten, als wärst du festgefahren und sowas. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein CBI, nennt man sowas, weiß nicht, ob du das kennst, Gemeindeberatung, kann ich ehrlich gesagt nur empfehlen, mittlerweile. Und dann geht es darum, die Frage ist, für was brauchen wir diese Gemeinde? Für was brauchen wir die Freiburger Gemeinde? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann gibt es Menschen, die sagen dann, ja, ich brauche mehr Lobpreis. Habt ihr schon mal gehört? Aber frag sie mal, ob sie Lobpreis zu Hause machen. Also wieso soll die Gemeinde jetzt den Geschmack erfüllen, mehr Lobpreis zu machen? Die Frage ist, wie viele Stunden machen die Leute zu Lobpreis? Wahrscheinlich nicht so. Oder kennt ihr den Ausspruch, wir bräuchten mehr Lehre? Hallo? Frag mal die Leute, wie sie zu Hause die Bibel lesen. Ist die Gemeinde dafür da, um den Mangel der Menschen auszufüllen? Oder ist die Gemeinde dafür da, um Menschen nach Hause zu bringen? So, die Frage ist, drehen wir uns um uns selbst und sagen, naja, Hauptsache die Gemeinde, die hat ihren Stil und was ist mit den Menschen, die in den Gottesdienst kommen? Was ist mit den Menschen, die mit der Gemeinde in Berührung kommen? Haben wir es ja auch im Fokus? Und ich würde behaupten, da kamen die Leute zu mir nach den ersten Session und sagten, Mensch, Hans-Peter, wir haben gar nicht von dir den Eindruck, als würdest du nur für die Gläubigen predigen. Wir haben immer den Eindruck, du hast immer noch so einen Touch für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber das Interessante ist, ich habe mich dafür bedankt, aber das Interessante ist, es hat trotzdem mein Denken verändert oder zumindest mal sensibel gemacht. Also wenn ich vorne stehe, vergiss nicht. Es könnte sein, dass heute Morgen Menschen da sind, die Jesus nicht kennen. Und die wollen wir zu Jesus führen, oder? Und darum geht's doch. Ja, es gibt Zeiten, wo wir miteinander beten. Es gibt Zeiten, wo wir miteinander singen. Da können wir alles Verrückte und Heilige machen. Aber dieser Ort hier, auch die Sonntage, ist ja eigentlich eine öffentliche Veranstaltung, oder? Hallo. Ist es? Okay, vergiss nicht. Eine öffentliche Veranstaltung heißt, lass uns auch die Menschen draußen im Fokus haben. Und das ist das, was Jesus eigentlich zu uns sagt. Heb doch mal deine Augen auf. Schaut doch mal euch herum. Ja? Und wir haben angefangen, ganz viele Dinge zu verändern. Ich werde euch das nicht alles sagen. Um die Menschen von der Straße hereinzuholen. Das, allein was unsere Sprache anbelangt, ja, Glory, Halleluja. Die Leute draußen wissen noch nicht mal, was Glory und Halleluja heißt. Versteht ihr? Also wie begegnen wir den Menschen? Ja, und Jesus, heb deine Augen auf. Ja, vergiss nicht die Menschen draußen, sondern euer Auftrag ist es, die Ernte reinzuholen. Die Ernte ist reif. Und wenn ich, wie gesagt, wenn es um die Ernte geht, geht es immer um Menschen. Ja, und diese Frau, von der wir in Johannes 4 lesen, wo ich euch nur die Geschichte erzähle, ging in ihr Dorf hinein und sagte, hey, ich habe jemand gefunden, der hat mir alles gesagt, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, die ist ja unglaublich. Also die hat eigentlich den Leuten gesagt, mir hat jemand gerade meine Sünden erzählt, mir hat gerade jemand gesagt, wo ich daneben lag, kommt mal und schaut euch den an. Und sie haben über diese Frau, sie hat gesät, vielleicht unbewusst, aber dann heißt es, viele kamen durch diese Frau zum Glauben, ja, um des Wortes der Frauen willen kamen viele Samariter zum Glauben. Und es ist interessant, und das möchte ich euch da, das ist mir sehr wichtig geworden, ich möchte euch das auch sagen. Ihr wisst, dass die Bibel in der Regel nicht von gläubigen Menschen spricht. Okay. Ihr wisst auch, dass das Wort Christ eigentlich auch nicht so im Neuen Testament vorkommt. Es gibt die erste Christengemeinde, das war ja die zu Antiochia, ja. Sondern die Bibel nennt die Nachfolger immer Jünger oder Nachfolger. Oder, genau. Und wenn Jesus hier spricht von Arbeitern, dann sagt er Folgendes eigentlich zu seinen Jüngern. Liebe Jünger, ihr müsst mir Jünger hervorbringen, weil nur Jünger in die Erntearbeit hineingehen werden. Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich kenne das gut. Wir beten dann, wir setzen uns zusammen und sagen, Herr, schenk uns Arbeiter. Aber wir beten, fühlen uns gar nicht angesprochen. Sondern wir denken, ja, da sind irgendwelche paar Leute, die der Herr jetzt erwecken wird, um sie rauszusenden. Und so ähnlich muss es den Jüngern gegangen sein, wenn wir mal in Matthäus 9, 35 lesen, bis 10, 1. Da heißt es dann auf einmal, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit. Wie viel? Interessant. Und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Und liebe Geschwister, es ist ja die Frage, sind wir bewegt über die Menschen draußen? Und im Urtext, wenn man das mal ein bisschen verfolgt, was heißt es, innerlich bewegt zu sein, dann geht es so tief hinein, dass es eigentlich bedeutet, er war so innerlich bewegt, es ist wie wenn sich seine Organe umgedreht hätten. Das ist eigentlich die Bedeutung des Wortes hier, innerlich bewegt. Und vielleicht hat es, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht hat die Verlorenheit der Menschen für manche gar kein Gesicht. Vielleicht, wenn man Kinder hat, die einen Exkurs machen. Ja, wir haben Eltern, wo die Kinder in Drogen sind. Also die haben super gesät, die haben viel für die Kinder gebetet. Aber jetzt haben sie ein Gesicht, ihre Kinder laufen einen anderen Weg. Und gerade mal, was sie tun, Tag und Nacht. Beten. Dass es Menschen gibt, die diesen Kindern über den Weg laufen. Oder Menschen, die vielleicht die Sprache dieser Kinder sprechen, die sie herausholen können aus ihrer schwierigen Not. So, Jesus hatte ein Gesicht der Verlorenheit, nämlich die Menschen, ja, für die er gekommen ist. Und er war innerlich so bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter sind wenige. So, er spricht zu seinen Jüngern, urtextmäßig, und sagt, liebe Jünger, die Ernte ist groß, aber der Jünger sind zu wenig. Versteht ihr? Hat es irgendjemand? Der Jünger sind zu wenig. Ich glaube, ihr lebt doch auch eine Jüngerschaftsvision, oder? Der Jünger sind zu wenig. Denn wenn ich sage, Herr, schenke Arbeiter, denke ich an irgendjemand. Also wir, ja, das ist grundsätzlich ja nicht falsch. Aber wenn ich sage, wenn er sagt, liebe Jünger, die Ernte ist groß, aber der Jünger ist zu wenig, dann impliziert es nämlich für die Jünger, dass ich selber wieder anfange, Jünger hervorzubringen. Versteht ihr? Nur Jünger können Jünger hervorbringen. So, die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Also wir gehen nicht in unsere Ernte, sondern wir gehen in die Ernte des himmlischen Vaters. Er liebt die Menschen. Ihr wisst es, dass sein Kreuz, sein Todes Tag, sage ich jetzt mal da zu Ostern, was wir feiern, dass dieses Sterben ja nicht nur für uns Gläubige hier war, sondern dass es für die ganze Welt war. Nur manche wissen es nicht. Und das ist unser Auftrag, ihnen das zu sagen. Ihr wisst ja, Danksagung in der Bibel, im Alten Testament ist ja nicht, gibt's nicht dieses Wort Danke. Ja, also jetzt ist ja wieder bald Weihnachten und wir haben das als Erwachsene in der Familie, weil meine Frau hat eine größere Familie. Wer meine Geschichte kennt, der weiß, ich habe sozusagen nur eine kleine Familie. Aber meine Frau hat eine große Familie und man hat nicht mit, also ich zumindest nicht mit allen Kontakt. Und ihr wisst es ja, wie es so ist, wenn man dann sich überlegt, was schenke ich jetzt dem Schwager, der 700 Kilometer weiter wohnt? Ja, Parfüm könnte man kaufen oder vielleicht ein paar Socken. Ja, oder was weiß ich, oder vielleicht eine Starbucks-Karte, keine Ahnung. Und dann gibst du ihm das und dann sagt er Danke. Und eigentlich war es das schon. Aber in der Bibel, Danksagung ist, bedeutet eigentlich, dass du hingehst und dass du jeden, den du kennst, sagst, ich muss jetzt etwas sagen. Jesus hat mich gerettet. Er hat mir meine Schuld vergeben. Ich muss dir das sagen. Ja, du gehst zu deinen Nachbarn, zu deiner Familie, du gehst zu deinen Freunden und du sprichst über den, der dich beschenkt hat. Verstehst du? Das ist eigentlich Danksagung. Und ich denke, dass mein Schwager nicht über jeden spricht, dass ich ihm ein paar Socken geschenkt habe. Weil es vielleicht Verlegenheitsgeschenke sind. Versteht ihr? Hauptsache, ich habe etwas. Deshalb haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir schenken nur noch den Kindern was und nicht mehr uns Erwachsenen. Bei uns kommt es gut an. Aber was Jesus anbelangt, ja, ist es eine ganz andere Version. Er hat uns beschenkt. Ja, mit Rettung, mit Heilung, mit Befreiung. Und wir sagen es den Menschen weiter. Das ist eigentlich die Danksagung. Also wenn die Menschen in meinem Haus nicht wissen und in meiner Nachbarschaft, dass ich dankbar bin über das, was Jesus in mein Leben getan hat, habe ich ein Problem. Aber das nennt die Bibel Danksagung. Es ist seine Ernte. Ja, und es gab Menschen, die uns sozusagen geerntet haben. Und es gibt Menschen, und wir sind wieder Menschen und Jünger und Jüngerinnen, die wieder andere nach Hause bringen. Und jetzt, Vers 1, 10 heißt es, und als er seinen 12 Jüngern herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also wem gab er die Vollmacht? Seinen Jüngern. Okay, weißt du, dass du die Vollmacht hast, Menschen nach Hause zu bringen, für Menschen zu beten? Also ich mache das in Freiburg, auch bei unserer Konferenz so. Wir haben ein Ministry-Team und ich bleibe bewusst sitzen. Nicht, weil ich nicht beten könnte. Ich liebe es zu beten. Aber ich möchte, dass andere Jünger und Jünger kommen und dass sie die selber lernen, die Hände aufzulegen und für die Kranken und für die Notleidende oder für die Verloren zu beten. Versteht ihr? Wir produzieren sozusagen Jünger. Wir setzen Jünger frei, dass sie genauso in der gleichen Vollmacht laufen wie wir. Die Frage ist, bist du über die Verlorenheit der Menschen bewegt? Nur wenn wir das sind, dann gibt es etwas, nämlich die Power des Heiligen Geistes, die uns freisetzt und die uns gehen lässt. Sind wir innerlich bewegt, wie es hier über Jesus heißt, wo es heißt, er wurde innerlich bewegt, als er sich sah. Die Menschen gehören dem himmlischen Vater. Und deshalb ist es seine Ernte. Und er ruft nicht irgendwelche Menschen in die Ernte rein, sondern er ruft seine Jünger hinein und seine Jüngerinnen hinein. Er ruft euch hinein, die ihr Jünger und Jüngerin seid, die ihr ihm nachfolgt. sondern geht in meine Ernte hinein. Und die ältere Generation, die versteht dann immer wieder darunter, ich muss meine Gitarren nehmen und vielleicht einen Traktattisch auf und, draußen auf der Straße aufbauen. Das kannst du tun. Aber Evangelisation ist eigentlich ein Lifestyle. Ja, dass du das so ein Beispiel, das ist mal Vorteil, ich habe es gerade an einen Freund gesagt, schreibt eure Zeugnisse auf. Ich bin so dankbar, dass es ein Buch über mein Leben gibt, aber nicht wegen dem Autor, sondern weil da drin beschrieben wird, was Jesus in mein Leben getan hat. Und wir waren neulich irgendwo eingeladen zum Konzert und dann habe ich gedacht, komm, nimm drei Bücher mit und ich habe dir jetzt, mein Ziel ist es gar nicht, reich zu werden durch meine Bücher, sondern mein Ziel ist es, unter die Menschen zu bringen. Und drei Bücher. Der Bassist saß neben mir, der Gitarrist saß neben mir, die Sängerin saß neben mir. Und bevor die gespielt haben, haben die schon lange mein Buch in der Hand gehabt und wir haben schon lange über Jesus gesprochen. Ja, und einer sagt, hey, ich muss mal in deine Kirche kommen. Ich sage, ja, komm mal vorbei. Versteht, das ist ein Lebensstil. Ich sage es euch einfach, muss euch ermutigen. Wir können, wenn wir dieses Haus verlassen, zu sagen, Herr, zeig mir die Zachäuse, die auf dem Baum sitzen und darauf warten, dass irgendjemand runterruft und sagt, hey, ich muss heute in dein Haus hinein. Ja, ich muss heute mit dir sprechen. Drei, vier Punkte, was Ernte ausmacht. Ernte ist eine Zeit der Freude. Rettung von Menschen hat natürlich in erster Linie mit der Ernte zu tun und es ist eine Freude im Haus des Herrn. Und die Bibel sagt, wenn nur ein Mensch umkehrt, also wie viel? Einen. Dann legt sich der himmlische Vater zurück und sagt, naja, endlich mal wieder hat er nach Hause gekommen. Nein, da steht drin, der ganze Himmel freut sich. Der ganze Himmel. Ja, und deshalb tun wir das, was wir tun. Ja, auch sonntags. Ja, wir rufen die Menschen auf. Ja, und wenn auch keiner kommt, rufen wir trotzdem. Ja, wir behalten diesen Stil. Ja, das ist jemand, ich fand es großartig und das hat mich so ermutigt. Wir hatten einen sehr starken Prophet und hier und da, und der hat über die Geschichte gesprochen, über wo die vier Männer einen Gelähmten oder vier Freunde genommen haben und aufs Dach gestiegen sind und angefangen haben, das Dach aufzudecken. Kennt ihr die Geschichte? Genau. Und was passiert denn, wenn auf einmal ein Dach aufgeht? Und es bröselt runter, ja, da wo Jesus ist. Was passiert? Alle schauen auf dieses Loch oben, oder? Wir schauen auf die Umstände. Auf was hat denn Jesus geschaut? Auf ihr Glauben. Das fand ich so krass. Und dann hat er gesagt, hey, hast du schon mal für Kranken gebeten und sind gestorben? Ja, haben wir. Er sieht dein Glauben. Hast du schon mal Menschen versucht, zu Jesus zu führen und sie haben es abgelehnt? Er sieht dein Glauben. Das hat uns so ermutigt. Also er sieht mehr als die Umstände. Er sieht mehr als dieses Problem, dieses Dach. Das war gar nicht sein Thema, sondern sein Thema waren die Menschen. Ne? Und dann, ihr wisst, wie es ausgegangen ist. So, also Erntezeit ist eine Freudezeit. Psalm 104, Vers 8, da heißt es, du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als jene zu der Zeit, dass sie viel Korn und viel Most haben. Ja, also mehr, ein anderes Wort, wir haben so viel Freude gehabt, die war sogar größer als die Freude zur Zeit der Ernte. Also Ernte ist Freudenzeit. Mein Schwiegervater war Landwirt, weil er nicht mehr auf dieser Erde ist. Und ich konnte es immer so verfolgen, ja, wie sie dann die Ernte eingeholt haben, das Getreide, den Mais und sowas. Und sie geguckt haben, dass die Scheune voll ist. Und wenn es ein gutes Jahr war, dann hast du gemerkt, wie sie sich gefreut haben. Ja, sagen, boah, wir haben so eine starke Ernte eingeholt. Das war so ein gutes Jahr dieses Jahr. Und dann war Freude im Haus, ja. Oder die Winzer bei uns zu Hause. Ich weiß, ihr müsst jetzt nicht alle Alkohol trinken, ja. Aber in Freiburg ist nun mal Winzergegend. Wir haben viele Weinbauer bei uns. Und das siehst du, wenn es die Sonne gut gescheint, lange gescheint hat oder geschienen hat. Ja. Und die Ernte ist reif und die Öchse sind hoch genug und was weiß ich. Dann freuen sich die Winzer. Ja, wir kriegen das mit, weil wir einige bei uns in der Gemeinde haben. So Freude ist im Hause durch die Erntezeit. Und Freude soll in die Gemeinde reinkommen. Ja, wenn Menschen nach Hause kommen. Ja. Amen. Zweitens, Erntezeit ist eine Zeit von Kampf und des Druckes. Ich weiß nicht, wer von euch Druck liebt. Aber es gibt ja guten Druck. Es gibt schlechten Druck, aber es gibt guten Druck. Und Menschen nach Hause zu bringen und Menschen sozusagen von der Ernte zu ernten für Jesus, ist ein guter Druck. Und es ist Kampf da. Ja. Paulus sagt in Kolosser 1, 29, ich habe dafür hart gearbeitet. Ja, nicht du weißt, wie es ist, wenn du dich in Menschen investierst und sie nicht dir sozusagen folgen. Wenn du in Menschen investierst hast und sie dir den Rücken zudrehen. Wenn sie vielleicht eine Wegstrecke mit dir gegangen sind, aber die zweite nicht mit dir gehen. Eine Meile, aber die zweite Meile sagen sie, nein, ich steig aus. Ja, das kann was mit deinem Herz machen. Ja, also Erntezeit ist eine Zeit des Kampfes, ja, des Gebets, der Herausforderung, des Dranbleibens. Und das ist oftmals, hat auch etwas mit Druck zu tun, ja, mit guten, positiven Druck. Jesus sagt, ich bin innerlich bewegt. Oder Paulus sagt, ich kann nicht anders, ich muss dieses Evangelium verkünden, ich muss es tun, sonst bin ich was schuldig, ich sage mal der Welt. Er hat diesen guten Druck in seinem Herzen. Und jeder weiß, wenn es um Menschen geht, da gibt es noch einen anderen, der auch dagegen kämpft, ja. Da gibt es einen Kampf um die Seelen. Aber wir kämpfen im Gebet und im Glauben für die Ernte, für die Menschen, dass sie nach Hause kommen. Erntezeit ist auch eine Zeit des Gefahr, der Gefahr. Was für eine Gefahr gibt es für Erntezeit? Nämlich folgende, dass wir sie verschlafen. Wie wir vorhin gesprochen haben, wir haben alle eine gewisse Zeit zu leben auf dieser Erde. Keiner weiß, wann die Stunde da ist, außer der himmlische Vater. Und die Erntezeit ist eine Zeit, wo wir in Gefahr sind, sie zu verschlafen. Wenn wir nicht innerlich bewegt sind, wenn wir nicht unsere Augen heben, dann ist die Gefahr, dass wir die Erntezeit verschlafen. Wir haben eben nur eine gesetzte Zeit, um zu ernten. Und wir sollten diese Zeit nicht verpassen, sondern sie nutzen, um Menschen nach Hause zu bringen. Erntezeit ist natürlich auch eine Zeit der Arbeit. Erntezeit ist eine Zeit für die Jünger Jesu und nicht für irgendwelchen, ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber wir haben natürlich auch evangelistische Teams, die auf die Straße gehen und hinter die kann man sich ja auch verstecken. Ja, wenn dann die irgendwelche fragen, seid ihr denn evangelistisch? Ja, wir haben auch Evangelisten und die gehen auch auf die Straße. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter, Jünger aussendet. Alles, was wir tun, und das habe ich neulich auch unseren Leiter nochmal gesagt, alles, was wir tun, alles, was wir in Menschen investieren, ist dafür da, dass wir die Menschen, die zu Jesus gekommen sind, in den Ernteprozess hineinbringen. Versteht ihr? Ein anderes. Ja, wir entwickeln die Menschen, dass sie anfangen, sich wieder in andere Menschen zu investieren. Ja, ihr Leben niederzulegen für die Menschen, auf dass sie wieder zu Jesus finden und auf dass sie sich wieder in anderen Menschen zu investieren. Ich bin so dankbar, dass ich mich nicht um alle Menschen kümmern muss, sonst würde die Gemeinde nämlich gar nicht wachsen. Ja, stell dir vor, du hast 20 Babys, ja, und du musst jedem einen Schobbele geben, ja, und dann bist du am Ende angekommen, dann schreit der Erste schon wieder. Und dann bist du nur beschäftigt, ja, irgendwo die Kleinen da an der Ruhe zu halten. Ich bin so froh, dass ich Menschen habe in einer Gemeinde, die sich um ihre Babys kümmern. Ja, und wenn sie Fragen haben, dürfen sie ja gerne kommen. Ja, ich, ganz ehrlich gesagt, ich liebe meine Enkel, aber es ist auch schön, wieder sie den Eltern zu geben. Nimm sie wieder mit. Ja, und wenn sie dann erzählen, wie die Nächte waren, erinnere ich mich an meine, sage, diese Zeit ist vorbei. Ja. Das ist so. Und trotzdem freuen wir uns, wenn sie da sind. Ja. Und so ist es genau im Geistlichen, ja. Dass ich meine Menschen oder die Menschen, die Gott mir antwortet, dass sie so trainieren, dass sie sich wieder in andere Menschen investieren. Ja, das muss nicht ich machen. Und wenn sie Fragen haben, natürlich können sie kommen. Wenn meine Kinder Fragen haben, dann kommen sie. Aber sie erziehen ihre Kinder, nicht ich. Und so ist es im Geistlichen genau dasselbe. Und bittet den Herrn der Ernte, liebe Jünger, dass ihr um Jünger, die bereit sind, sich wieder um andere Menschen zu kümmern, die bereit sind, sich aussenden zu lassen in die Ernte. Jerusalem, Samaria, Judäa, Samaria bis das Ende der Welt. Und die Ende der Welt, das wisst ihr ja, ist ja mitten unter uns. Die Toren sind ja offen, auch wenn sich manche Leute wehren, dass Menschen von anderen Ländern kommen. Aber sie sind mitten unter uns. Und wir haben die Möglichkeit, uns zu investieren. Ja, und wir finden es immer wieder krass, wenn wir Taufe haben und Menschen erzählen, wie sie Jesus gefunden haben. Ja, vorher war ich Moslem, aber jetzt bin ich ein Jünger Jesu. Ja, und weil sie begeistert sind, dass Jesus sie gefunden hat und gerettet hat. Das ist unser Auftrag. Und das ist das, was ich euch heute Morgen ans Herz legen möchte. Ja, es ist Erntezeit. Wir haben noch Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir frei sind. Ja, als wir neulich in dem Konzert waren, bin ich zu diesem einen Gitarrist, der bei mir in der Gemeinde ist, und habe ich zu ihm gesagt, weißt du, was richtig cool wäre? Und das ist mir wirklich gekommen in dem Moment. Ja, die Leute sind gesprungen, die haben gefeiert. Die waren fröhlich. Ich habe gesagt, hey, jeder in diesem Raum würde verstehen, wenn du sagen wirst, es ist nicht großartig, dass wir nicht in einem Land leben, wo Krieg ist. Dass wir in einem Land leben, wo wir noch nicht verfolgt werden. Ja, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, was bist du für ein frommer Christ? Ist auch nicht schlimm, ja. Und dann sagst du, ja, wenigstens hat er es gemerkt. Ja. Irgendwas gibst du ja ab, ja. Aber wir haben diese Freiheit. Ja, wir können den Menschen etwas sagen. Ja, wir können mit ihnen über Jesus sprechen. So, wann immer du Essen isst, gib dir eine Empfehlung. Herr Jesus, du zeigst mir die Leute, die heute bereit sind für dich. Sozusagen, also wie Zacharias bereit sind für dich, das Wort zu hören. Ja, ich muss nicht in Stress reinkommen, aber der Heilige Geist macht dich sensibel. Und der Heilige Geist lenkt und leitet dich. Das erlebe ich so, so oft. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Todd White kennt. Ja, über den sagt man, wir hatten jetzt gerade eben Bob Hetzlet, der bei uns war, der arbeitet mit ihm zusammen. Und sie haben uns gesagt, sie fliegen schon gar nicht mehr mit ihm. Sie gehen mit ihm schon gar nicht mehr einkaufen. Warum? Weil sie nie zur Kasse kommen. Weil er überall stehen bleibt und sagt, darf ich noch für Sie beten? Ja, Sie hinken, da kann ich. Ja, und sagt, das brauche ich jetzt nicht. Aber Todd White, mit ihm kommst du nicht an die Kasse. Und das Flugzeug wird wahrscheinlich, bevor es landet, wir wissen, wer er ist und wer Jesus ist. So ist er. Ja, aber du bist du. Todd White ist Todd White. Aber wir können den Geist der Ernte, und ihr wisst ja, wer ist der Geist der Ernte? Der Heilige Geist. Ihr wisst, er kam zu Pfingsten. Und Pfingsten ist ja ein, heißt ja erstmal 50, ja, aber es war genau ein Erntetag in Israel. Und er kam zu diesem Erntetag und deshalb ist es auch der Geist der Ernte. Wir haben den Heiligen Geist, ja, der uns hilft. Und wenn Dinge nicht so gelingen, ja, also so ein einfaches Wort bei der Konferenz, wenn sie nicht gelingen, wenn Menschen nicht sofort gesund werden, wenn Menschen nicht sofort zum Glauben finden, aber er sieht deinen Glauben. Er sieht deinen Glauben. Und er gibt den Glauben, gibt er Gelingen. Wie auch immer. Vielleicht bist du der, der sät. Und ein anderer erntet. Aber beide freuen sich. Ja, vielleicht erntest du, wo du nie gesät hast. Beide freuen sich. Versteht ihr? Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Menschen so sehr liebst. Und da gibt es ja auch dieses Wort, allzu sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wie viele? Jeder, der an den Glauben nicht verloren, sondern ein ewiges Leben hat. Und weil ich nicht jeden kenne, der hier ist, möchte ich diese Frage heute Morgen stellen. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Vielleicht hat sich der Gottesdienstanfang nicht so, wie du die Kirche gewöhnt bist, war. Aber etwas musst du wissen, Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Er hat alles unter Kontrolle. So sehr hat er dich geliebt, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, der nichts von Sünde wusste. Er hat gesagt, ich nehme deine Sünde auf mich. Ich nehme deine Unmöglichkeit auf mich. Ich nehme deine Not auf mich, auf dass du frei bist und Frieden mit Gott hast. Oh, was für ein Geschenk. Und dann eben, ich möchte mit dir ewig leben. Egal, wie oft du schon geheilt worden bist, egal, ob du schon Menschen durch dein Gebet schon geheilt wurden, ich sage es mal an die Gemeinde, unser Weg ist nach oben. Wie ihr wisst ja, wir sind auch Fremdlinge hier auf dieser Erde. Vielleicht hast du nicht alles verstanden, was gesagt wurde, Aber ich möchte sagen, Jesus liebe ich von ganzem Herzen und er wirbt um dein Herz. Und sagt, wir wissen nicht, was nächsten Sonntag ist. Heute ist der Tag, den er uns anbietet, zu sagen, ist jemand hier, der sagt, bitte, bitte für mich. Ich möchte heute Morgen eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte heute Morgen nach Hause kommen und ich brauche heute Morgen Vergebung. Und ich möchte heute Morgen Frieden mit Gott haben. Wenn irgendjemand da ist, der das für sich noch nicht gemacht hat, dann darfst du mir mal ganz kurz die Hand hochheben. Und ich werde für dich beten, dass du diesen Raum verlässt, dass du weißt, ich bin gerettet. Ich habe Frieden mit Gott. Ich bin nach Hause gekommen. Wir tun das, ob jemand da ist oder nicht. Aber das ist der Ruf, der raus muss in die Herzen der Menschen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die wichtigste Grund. Ich frage noch einmal, ist irgendjemand hier, der sagt, bete für mich. Ich möchte heute Morgen zu Jesus kommen. Ich brauche Vergebung. Keine Ahnung, ob jemand da ist zum ersten Mal und du getraust dich nicht, geh nicht nach Hause, bevor du zu jemand gegangen bist und mit jemand von dieser Gemeinde gebetet hast. Und liebe Gemeinde, unser Auftrag ist es, die Menschen hierher zu bringen, dass sie Jesus finden. Das ist. Ich möchte noch etwas tun, wenn und für die Menschen beten, die sagen, heute Morgen sagen, bete für mich. Ich möchte dieses innerliche Bewegtsein haben, wie es Jesus gehabt hat. Ich möchte diesen Ruf der Ernte für mich viel ernster nehmen. Und ich möchte mir das viel mehr bewusst machen. Es geht um mich. Ja, ich schicke niemand vor, sondern es geht um mich. Dass wenn ich diesen Raum verlasse, dass ich weiß, da draußen ist mein Missionsfeld. Und das sind Menschen, die brauchen mich. Und ich möchte mich entscheiden, meine Augen zu heben und die Menschen um mich herum zu sehen. Und ihnen das Beste und die beste Botschaft zu bringen, die es gibt. Jesus, so wenn du sagst, ich soll für dich beten, du sagst, das trifft, dann kannst du mir kurz ein Zeichen geben und dann werde ich für dich beten, ja, okay. Ja, okay, ja. Kannst deine Hand aufs Herz legen, du kannst hier oben, also wo immer du willst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, durch deinen guten Heiligen Geist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Morgen durch die Reihen gehst, denn du bist der Geist der Ernte. Und du hast die Power, uns innerlich bewegt sein zu lassen, uns gehen zu lassen. Den Menschen die beste Botschaft zu bringen, die es überhaupt gibt. Vater, ich bete für all die Menschen, die heute Morgen ihre Hand gehoben haben. Und sag, seid erfüllt ganz neu mit der Power des Heiligen Geistes. Seid erfüllt mit dem Denken und mit dem Bewegtsein, wie Jesus es war. Vater, ich danke dir, dass es hier ein Ort ist, wo Menschen nach Hause kommen. Vater, ich danke dir, dass wenn wir beten, sende Arbeiter, dass ich daran denke, dass es um sende Jünger ist und dass ich ein Jünger bin und dass ich weiß, dass es etwas mit mir zu tun hat, mit all den Menschen, die heute Morgen hier sind. Sag, ich will das. Und ich setze euch frei dazu. In den wunderbaren Jesu Namen. Holt die Ernte rein. Und bringt sie nach Hause zu dem himmlischen Vater. Freude wird da sein. Ich bete für Kraft. Ich bete für Ausdauer. Ich bete, dass ihr die Power habt, durch den Heiligen Geist diese Arbeit zu tun. Auch wenn es manchmal eine Riesenherausforderung ist. Ich bete, dass keine Entmutigung ins Herz reinkommt. Dass ihr Herzen bewahrt bleiben, dass sie nicht bitter werden, auch wenn Menschen uns verlassen, sondern dass wir die sehen, die du uns vor die Füße sozusagen gestellt hast. So seid ermutigt und seid gesegnet und seid freigesetzt in den wunderbaren Jesu Namen. Und wenn du es glaubst, sag Amen. 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 Dankeschön. Dürft euch hinsetzen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.